Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 47 des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo zusammen, hallo Seid.
Hi Tim, wie geht's dir? Wie ist die Lage?
Mir geht's gut, danke. Ich glaube nur, dass es dir fast noch ein bisschen besser geht. Du bist nämlich heute, und das freut mich ganz besonders, live aus dem Urlaub zugeschaltet.
Ja, genau. Ich habe mein Zeug einfach mitgenommen. Wir haben die letzte Folge absagen müssen, deswegen gibt es jetzt eine größere Lücke. Sorry. Ich glaube, da war einfach der Terminkalender doch zu voll. Ich weiß gar nicht, was genau war. Ist auch egal. Und dann haben wir einen Termin gefunden, wo ich gerade unterwegs bin. Und dann habe ich einfach mein Zeug mitgenommen und sitze jetzt hier auf dem Hotelzimmer mit Mikrofon zu meiner Linken. Und ja, das kann man ja einfach einpacken und mitnehmen. Genau. Deswegen, ich genieße später noch den Pool.
Highly appreciated. Ja, vielen Dank, dass du das heute möglich machst. Bei uns hier zu Hause ist Wetter eher wechselhaft und der Sommer lässt noch etwas auf sich warten. Deswegen freue ich mich für dich und für euch, dass ihr wahrscheinlich jetzt schon etwas Sonne genießen könnt.
Ja, wobei ich schon gesehen habe, dass beim Return, also wenn ich wieder komme, dass das Wetter dann so gut ist, dass ich davon ausgehen werde, dass ich dort ähnlich rumlaufen kann wie hier, nämlich mit kurzer Hose und Hemd oder so. Aber das schauen wir dann mal.
Ja, tatsächlich ist im Moment noch Mitte Mai und wir haben gerade die Eisheiligen hinter uns, zumindest kalendarisch. Aber meteorologisch sind sie noch in den letzten Zügen gefühlt. Und auch tatsächlich das Wetter, ich war jetzt die letzten Tage wieder fliegen, war mitunter sehr windig. Eher so gefühltes Aprilwetter.
Ist es dann eigentlich angenehmeres Fliegen? Also freust du dich, wenn dann wieder ein bisschen herausfordernderes Wetter kommt, beispielsweise gerade der Mai und der Oktober, die ja doch ein bisschen windiger sind, wo du dann so, ist der Mai windiger? Gerade der Oktober ist windiger, wo ja doch jede Landung ein bisschen eine Herausforderung ist, oder ist das alles Teil der ganzen normalen Operations? Ist jeder Flugplan, jede Saison hat ihre eigenen Herausforderungen?
Es hat beide Seiten. Ich finde es schön und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, wenn die Arbeit ein bisschen herausfordernd ist, sonst wird es ja auch irgendwann langweilig. Und dann kommt das am Ende auf das richtige Maß an. Es sollte nicht zu herausfordernd sein, auch natürlich im Sinne der Gäste. Ich kann mich an einen Flug erinnern, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte, auch mal wieder in Sarajevo, wo wir im Anflug sehr starke Turbulenzen hatten und dann am Ende nach der Landung die Leute auch uns Applaus spendierten, hat die Kabinencrew gesagt und ein gefühlter Seufzer der Erleichterung durch die Kabine ging, als wir alle unten waren und mir dann am Ende auch fast die Leute beim Aussteigen zumindest teilweise um den Hals fielen vor Erleichterung. Das braucht man dann nicht auf jedem Flug. Gleichwohl auch das natürlich eine fliegerische Herausforderung ist und wenn wir die dann auch meistern, weil wir üben das ja auch und kriegen das ja in der Regel auch dann gut hin, auch ein gutes Gefühl ist. Aber am Ende macht es die Mischung aus. Es ist schön, mal zwischendurch ganz normale, ruhige Flüge zu haben, wo alles normal läuft, wo das Wetter schön ist, wo man einen ruhigen Anflug genießen kann und dann zwischendurch mal wieder etwas herausfordernder, was ja auch dazugehört, was ja auch schult und trainiert und einen fliegerisch fit hält. Das gehört einfach auch dazu und macht am Ende auch dann Spaß.
Das ist ja ganz oft so, dass sobald man aus der Reiseflughöhe geht, muss man ja, außer das Wetter ist wirklich hervorragend, irgendwann durch so eine Wolkenschicht und in den Wolkenschichten ist ja ein bisschen turbulenter immer. Das ist also so, von meiner Erfahrung her ist es oft so, dass wenn man, gerade wenn die Crew vorne weiß natürlich, muss irgendwo durch ein Overcast-Gebiet durch, sind die Anschnallzeichen deutlich vorher schon an, damit die Leute sitzen, angeschnallt sind, dann fliegt man da durch diese Wolkenschicht durch. Das macht man ja alles noch mit dem Autopiloten. Wenn du dann später, ich weiß nicht, oft established ILS, irgendwann den Autopiloten ausmachst und dann quasi nach Flight Director von Hand fliegst, wie ist denn das dann, wenn da Turbulenzen aufkommen? Welcher Anteil deines Fluges ist dann noch visuell, also dass du mehr oder weniger tatsächlich versuchst, die Runway an der Runway ausgerichtet zu fliegen oder sagen wir mal zumindest an den ILS-Indikatoren, Höhenfahrt und Gleitpfad, beziehungsweise laterale Ausrichtung und horizontale Ausrichtung, oder folgst du mehr dem Flight Director? Also bist du eher, dann guckst du mehr darauf, was der Flight Director sagt, wie du gerade korrigierst. Das ist natürlich jetzt schwer irgendwie zu erklären, wie du das genau machst, aber das beim Auto lenkt man ja einfach und ich denke da gerade an so, wenn man mal in so einen Kastenwagen fährt und dann sind es ein bisschen windigere Tage, da nimmt man zwar Geschwindigkeit raus, aber letztlich gibt es ja keinen Indikator, anhand dessen man fährt, sondern man lenkt das immer sehr krass nach Gefühl. Das kannst du ja im Flugzeug nicht einfach so nur nach Gefühl machen, weil du das ja bei weitem nicht so deutlich spürst wie beim Auto. Erzähl mal.
Primär fliegen wir nach Instrumenten tatsächlich bis kurz vor der Landung. Die Landung wird dann bis auf die wenigen Ausnahmefälle von automatischen Landungen bei niedriger Sicht, deswegen heißt es ja automatische Landungen, werden die Landungen von Hand durchgeführt, landen wir von Hand. Aber bis kurz vor der Landung ist unser primäres Instrument tatsächlich der Flight Director oder zumindest der künstliche Horizont im Flugzeug und entweder die Anzeige des ILS, also ILS, Instrumentenlandesystems oder ein anderes Anflugsystem, auf dem der Anflug basiert, das wir dann zugrunde legen. Also zunächst mal nach Instrumenten und dann nach Sicht. Ich hatte gestern ein ganz spannendes Erlebnis und letztendlich hat es das bestätigt, was man schon letztendlich in der ersten Flugstunde lernt, nämlich weniger ist mehr. Und wir sind angeflogen in Frankfurt, es war nachmittags und tatsächlich war es dann schon so, dass etwas Thermik war und auch insgesamt die Luft etwas unruhig war und wir sind dann ein ILS, also das Standard-Instrumenten-Landesystem-Verfahren runtergeflogen und ich habe mal bewusst dem Flieger nur ganz, ganz wenige Inputs gegeben, obwohl es doch etwas unruhige Luft war und wir sind erstaunlich lange und erstaunlich präzise auf dem Anflug Profil und Pfad geblieben, weil zum einen jedes Flugzeug auch und gerade die klassischen Flugzeuge eigenstabil sind, sprich wenn es eine Störung gibt, dann findet das Flugzeug wieder zurück auf den ursprünglichen Weg, wenn es gut ausgetrimmt ist. Bei Airbus hilft dann auch ein bisschen die Elektronik, da gibt es diesen schönen Satz, the aircraft is a stable platform, also da macht auch der Flight Control Computer noch ein bisschen mit und auch da ist es umso wichtiger, dass man wenig Inputs selber gibt, weil sich sonst das Ganze schnell aufschaukelt. Also früher nannte sich das mal Pilot-Induced Oscillations, also von Piloten verursachte Schwankungen. Mittlerweile ist der Begriff Aircraft-Pilot-Coupling, also wenn sich das Flugzeug und der Pilot aneinander koppeln sozusagen und dann die Ausschläge immer größer werden. Und das war gestern eigentlich eine schöne Demonstration, dass weniger mehr ist und das Flugzeug relativ eigenstabil, wenn es gut ausgetrimmt ist und das macht der Airbus eben automatisch, da runterfliegt. Und ein letztes noch, weil du gesagt hast, man kann das nicht spüren. Ja und nein, natürlich sollte man sich voll auf die Instrumente verlassen. Gleichwohl kriegt man natürlich auch mit der Laufe der Zeit ein sogenanntes Hosenbodengefühl. Das kennt jeder Privatflieger auch. Wenn du merkst, dass die Fahrt abnimmt oder dass du mehr Steig- oder Sinkrate brauchst oder mehr oder weniger Schub brauchst, da kriegst du irgendwann auch ein bisschen Gespür dafür und antizipierst zumindest intuitiv Änderungen, die du vornehmen musst in Bezug auf Schub oder Pitch oder Bank, also Lage im Raum oder Schubregelung.
Das heißt ganz konkret, wenn du da irgendwelche Gusts abkriegst und quasi der Flugweg sich durch eine Gust natürlich, also durch eine Windböe natürlich irgendwie leicht verändern würde in die eine oder andere Richtung, könnte man auch ein bisschen sagen, du bist ja beim Airbus hast du ja quasi den Sidestick immer in der Neutral Position und da ändert sich ja nichts. Das heißt, es gibt so eine leichte Raumlageveränderung. Du würdest erstmal vielleicht ein bisschen gucken, wie sich der Flieger konkret verändert, bevor du dann entweder leicht links oder rechts pitch oder was korrigierst und nicht versuchen, sofort zu korrigieren, damit du dann nicht übersteuerst. Aber das ist so ein bisschen, das heißt, du lässt den Flieger so ein bisschen machen, wie verhält sich da der Flight Director? Korrigiert er sofort oder antizipiert er auch diese Raumstabilität des Flugzeugs, sodass quasi der Flight Director auch erstmal geradeaus weiter zeigt und dann erst so ganz leicht verzögert, so angenommen man hat jetzt stärkeren Wind von rechts bekommen, ist dadurch leicht nach links abgetrieben, der Flieger korrigiert sich wieder, aber dann hat man so eine ganz leicht nach links steigende Ausrichtung. Dauert es ein bisschen, bis der Flight Director das wieder einspeist oder will der dich as soon as possible wieder auf den Gleitpfad zurückführen?
Der reagiert schon relativ schnell und natürlich sollte man die Abweichungen auch nicht so groß werden lassen.
Du hast da ja innerhalb von gewisser Parameter, gell? Du darfst nur ein Dot above, below und links und rechts sein, sonst musst du sogar ein Go-Around fliegen, wenn du established sein willst. Ne?
Genau, und die Call-Outs, also die Hinweise vom Pilot Monitoring, kommen dann auch entsprechend schon früher, schon bei einem halben Dot-Ablage.
Was sagt der dann? Sorry.
Das sagt der Localizer oder Glide Slope.
Ach so, also Localizer, Glide Slope.
Er benennt den Parameter, der sein Limit oder sein Callout-Limit erreicht hat, genau. Und natürlich, und das ist ja das Spannende beim ILS, weil das Ganze ja trichterförmig ist, also es wird ja vom Boden aus abgestrahlt und weitet sich dann auf mit so einem Winkel. Und es wird umso empfindlicher, je näher du an den Boden kommst. Deswegen hast du da natürlich auch schneller größere Ablagen in Bezug auf den Localizer oder zum Glide Slope. Und deswegen der Flight Director, ja, der reagiert relativ schnell. Und letztendlich ist ja auch das am Ende der Grund, warum man ein Flugzeug austrimmt. Wie gesagt, Airbus und wahrscheinlich auch die modernen Boeing-Flugzeuge machen das automatisch im kleinen Flugzeug. Und früher auf der 737 haben wir das von Hand noch selbst gemacht.
Das war das aber dann mit dem Daumen, kannst du, gell,
genau, ja, und das ist auch dieses Rad, was von dem Cockpit dreht und manchmal auch noch klackert, zumindest auf den älteren Flugzeugen. Und da ist eben die Idee, dass das Flugzeug einfach seine Geschwindigkeit beibehält und du nichts am Ruder machen musst. Weil rein aerodynamisch ist es so, wenn du eine Böe bekommst und dadurch quasi die Geschwindigkeit der Luft über der Tragfläche zunimmt, also wenn die Böe jetzt von vorne kommt, hast du mehr Luftströmung über der Tragfläche. Damit kriegst du einen Auftrieb und damit gibt das Flugzeug die Nase hoch und wird automatisch langsamer. Und damit wird quasi dieser Geschwindigkeitsüberschuss rein aerodynamisch kompensiert. Umgekehrt genauso, wenn die Strömung nachlässt oder du in so ein sogenanntes Luftloch fliegst, also ein bisschen Auftrieb nachlässt sozusagen, dann nimmt das Flugzeug automatisch die Nase runter und nimmt wieder Fahrt auf, um wieder auf die Geschwindigkeit zurückzukehren. Also das ist aerodynamisch schon so gebaut, dass es erstmal eigenstabil ist. Nichtsdestotrotz hast du natürlich auch mal Bedingungen, wo es schon sehr böig ist, wo du schon auch dann unterstützen musst als Pilot, dass die Ausschläge eben nicht zu groß werden.
Wäre das dann vielleicht sogar so eine Überlegung, also wenn der Autopilot, der reagiert ja im Prinzip nur auf das, was der Flight Director zeigt. Wahrscheinlich ist es nicht so, wahrscheinlich ist es bei weitem nicht so trivial, da fließen viel mehr Sachen noch rein, aber letztlich fliegt ja der Autopilot als Laie den Flight Director ab. Wenn der dann so relativ unruhig die ganze Zeit ausschlägt, sobald eine Böe von links kommt, Böe von rechts, wenn man gerade so irgendwie so 10 Grad plus minus von vorne Wind hat, dann schlägt das ja immer wieder in beide Richtungen um. Dann wäre das vielleicht sogar eine Überlegung, früher den Autopilot rauszumachen, wenn man das natürlich fliegen kann, wenn die Flight Operations es hergeben, wenn das kein Autolanding ist, dass man von Hand fliegt, weil das ein ruhigerer Anflug ist, als wenn der Autopilot das ILS runterfliegt an so einem sehr windigen Tag.
Das kann man durchaus machen. Der Autopilot, der ist sehr gut, auch bei Bögenbedingungen. Gleichwohl fliegt das Flugzeug auch ohne Autopilot, wie gesagt, sehr, sehr stabil. Was vielleicht noch ein interessanter Fakt ist, ist das Thema Windshear. Also es kann sein,
ich wollte genau darauf noch kommen. Auf eine Windshear. Pass auf, bevor du jetzt erzählst, lass mich doch kurz meine Frage reinwerfen.
Tim, ich wirf, was dabei. Seid, wirf. Ja.
Eine Windshear unterhalb einer gewissen Höhe, da habt ihr ja sogar so eine Automat, also die habt ihr ja sogar irgendeinen Sensor im Flieger, der erkennt, dass ahead eine Windshear ist, was ich ja total faszinierend finde, dass er das erkennt. Das ist ja ein absoluter Grund, ein Go-Around zu fliegen. Unterhalb einer gewissen Höhe, auf dem gesamten ILS, im gesamten Approach-Pfad, wann oder ab des Outermarkers, ab wann fliegt man ein Go-Around, wenn eine Windshear kommt?
Es gibt zwei Windshear-Systeme. Das eine ist Predictive Windshear und das andere ist Reactive Windshear. Du hast jetzt erstmal, glaube ich, die Predictive Windshear gemeint, die eben schon von vornherein erkennt, wo möglicherweise Windshear-Potenzial besteht. Also Windshear oder auf Deutsch Windscherung sind Gebiete, in denen sich der Wind sehr stark ändert und das deswegen zu Auftriebs- und Geschwindigkeitsänderungen führen kann. Entweder nimmt die Geschwindigkeit stark zu, was nicht gut ist, weil man dann schnell in einen sogenannten Overspeed-Bereich kommen kann, also Maximalgeschwindigkeiten. Wenn zum Beispiel Klappen ausgefahren sind, gibt es festgelegte Maximalgeschwindigkeiten, die nicht überschritten werden dürfen, weil sonst muss die Technik eine Kontrolle durchführen. Aber natürlich auch nicht Mindestgeschwindigkeiten unterschreiten will, weil dann eben einem Auftrieb fehlen würde. Also es gibt Positive und Negative Windshear, je nachdem, ob die Geschwindigkeit zu oder abnimmt. Und die kann eben im Voraus schon detektiert werden, zumindest das Risiko, anhand von einem sogenannten Dopplerradar. Also das Radar misst anhand von kleinsten Tröpfchen Feuchtigkeit in der Luft die Luftbewegungen und kann daraus eben ableiten, ob sich die Geschwindigkeit des Windes vor einem schnell ändert oder nicht und dann eine entsprechende Warnung ausrufen. Und je nachdem, wo das ist und wann das ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Beim Start kann man zum Beispiel den Start abbrechen oder gar nicht erst losstarten, weil das ist auch schon am Boden aktiv. Im Anflug kann man dann einen entsprechenden Go-Around einleiten, also durchstarten, dass man gar nicht erst in dieses Gebiet kommt. Das sind sogenannte Predictive-Maßnahmen. Also man ist noch gar nicht in dieser Windshear, aber das System erkennt, dass möglicherweise eine Windshear kommt. Das andere System ist das sogenannte Reactive Windshear System. Das erkennt eine tatsächliche Windshear anhand von verschiedenen Parametern, wenn sich die Geschwindigkeit, die Steig- oder Sinkrate oder bestimmte andere Werte sehr schnell ändern, dann wird eine entsprechende Windshear-Warning ausgelöst. Die ist auch sehr aufdringlich und penetrant im Cockpit zu hören. Vielleicht finden wir irgendwo einen Soundfile, das wir auch in den Shownotes verlinken können. da muss dann sehr schnell reagiert werden und da gibt es dann das Windshear Procedure, wo die Schubhebel ganz nach vorne geschoben werden auf Toga, genau, ist dann auch der Callout Toga Windshear. Und dann je nachdem, ob der Autopilot noch oder schon drin ist, wird der Autopilot auch drin gelassen, weil der hat ein eigenes Programm, mit dem er durch die Windshear durchfliegt und sicherstellt, dass man nur wenig Höhe verliert, weil das ist eben mit das größte Risiko, dass man Höhe verliert aufgrund von Auftriebsverlusten. Also der optimiert den Flugweg so, dass man immer noch steigt.
Und wenn du den Autopiloten nicht drin hättest, wäre dann ein Teil des Procedures Engage Autopilot?
Nein, dann ist das Procedure so, dass du den Flight Director hinterher fliegst. Weil der Flight Director, wie du es ja gerade schon gesagt hast, der zeigt ja im Grunde dem Autopiloten auch nur das an, was der Autopilot machen soll. Und dann würde man den Flight Director hinterher fliegen, der einem genau das Gleiche sicherstellt. Und dann ist es noch so, dass wir, wenn das jetzt im Anflug passiert und dann das ums Durchstarten geht, wir erstmal formal nicht durchstarten, sondern wir leiten dieses Windshear Recovery Procedure ein. Aber wir bedienen noch keine anderen Hebel. Also wir fahren kein Fahrwerk ein und wir fahren keine Klappen ein.
Um möglichst den Flieger nicht irgendwie Schub zu geben, Schub zu nehmen, Widerstand zu erzeugen. Man will quasi den Flieger stabil behalten. Oder woran liegt das?
Nein, das liegt daran, dass du, wenn du das Fahrwerk zum Beispiel einfährst, du erstmal den Widerstand vergrößerst. Idee ist ja eigentlich, du willst ja den Widerstand verringern, weil dadurch hast du einen besseren Auftrieb. Und mehr Leistungsüberschuss.
Ach so, und die Klappen einfahren würde zwar den Widerstand verringern, aber du würdest auch erstmal wiederum Auftrieb hergeben.
Genau.
Also du möchtest gucken, dass du unbedingt so viel Auftrieb wie möglich hast. Das ist quasi einfach...
Genau. Ja. Und beim Fahrwerk ist halt so, dass bei den meisten Flugzeugen erstmal die Fahrwerkstüren auffahren und du durch am Anfang erstmal mehr Widerstand hast und erst danach, wenn das Fahrwerk komplett eingefahren ist, der Widerstand reduziert ist. Und deswegen lassen wir das Fahrwerk erstmal draußen, auch wenn es erstmal Widerstand kostet, aber es einzufahren würde noch mehr Widerstand produzieren. Und deswegen ist bei Windshear erstmal no configuration change, also das Flugzeug bleibt erstmal so, wie es ist. Es wird maximal Schub gegeben und der Autopilot oder der Flight Director gibt einem dieses Programm vor, mit dem man fliegt und dann möglichst vermeidet, dass man zu stark sinkt.
Okay, das heißt, wenn man das jetzt nochmal meine ursprüngliche Frage zurückführt, bei der Predictive Windshear kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Approach-Phase man ist. Das entscheidet man so ein bisschen gemeinsam, potenziell. Das kann man jetzt nicht leicht beantworten, wenn du noch in 8000 Feet bist.
Da ist sie doch gar nicht aktiv. Also die ist nur in unteren, die ist nur in unteren Höhen armiert sozusagen, also aktiv. Und wenn die anspringt, dann haben wir schon klare Verfahren, wie damit umzugehen ist. Also wenn Windshear Ahead kommt, dann würden wir schon uns noch mal kurz anschauen und das bewerten, wie plausibel das ist. Und dann aber auch zügig durchstarten. Und bei einer Reactive Windshear, da wird gar nicht dann diskutiert.
Das Windshear Procedure wird dann gefahren.
Okay. Weil da geht es wirklich dann um Sekunden.
Und jetzt mal hypothetisch, no configuration change. Was ist denn, wenn du gerade eben, du hast hier Gear down, Windshear. Ja. Und dann, was machst du dann? Würdest du dann ganz schnell wieder Gear up potenziell sagen? Oder würdest du da auch sagen, don't touch the system, weil du weißt nicht, in welcher Phase des Ausfahrens das gerade ist. Genau. No configuration change.
Das ist auch bei allen Flugzeugflotten gleich bei uns, weil da geht es am Ende auch um Harmonisierung und auch um ein eingelerntes Verfahren. Wir nennen das dann auch Canned Decision. Ich glaube, den Begriff habe ich schon mal benutzt. Also
C-A-N-N-E-D.
Genau, ne? Canned wie eine Konservenbüchse. Ja. Also wenn du eine bestimmte Situation hast, dann gehst du zum Regal, holst einfach die Büchse raus. Auf der steht in dem Fall Windshear, machst sie auf und da ist ein Verfahren drin, da musst du nicht groß drüber nachdenken. Weil sonst besteht auch da wieder ein Risiko, dass man irgendwas vergisst oder falsch macht. Da braucht man dann einfache Verfahren, die in allen Situationen gut funktionieren. Und das ist ein solches Verfahren. Kommt im echten Leben relativ selten vor. Wir üben es im Simulator regelmäßig. Ich habe es jetzt in echt auf der Kurzstrecke in den Jahren, die ich jetzt Kapitän bin, noch nicht erlebt. Ich hatte es auf der Langstrecke mal, aber es ist wirklich relativ selten.
Da geht der Puls schon auch hoch. Also Windshear ist ja potenziell schon auch so, also das ist jetzt nicht wie...
Ja.
Das ist jetzt noch nicht so krass wie Terrain, pull up.
Genau.
Das hört man ja noch seltener häufiglich, ja. Aber bei Windshear geht der Puls direkt hoch wahrscheinlich.
Da geht der Puls hoch, das ist richtig. Deswegen üben wir es auch. Und ich weiß von Kollegen, die das hatten, dass das auch gut funktioniert hat, dass sie das gut umsetzen konnten. Gleichwohl, da geht der Puls hoch. Ja, vor allem, weil das halt auch im Cockpit dann gleich gehen ein paar Lampen an und es bimmelt. Und wenn das System angeht, dann ist es halt schon auch in einem Zustand, wo schnelle Reaktion gefordert ist, weil du halt eben das Risiko hast, dass du zu schnell oder zu langsam wirst. Und das willst du natürlich möglichst beides verhindern.
So, und jetzt bist du gerade, keine Ahnung, 15 Miles Automarker oder so. Ich habe keine Ahnung, wo der genau ist. Ich bin ja kein Approacher, ich bin kein Towerlotser. Man schelte mich bitte.
Das ist ja wie bei der mündlichen Prüfung hier seid.
Nee, das ist jetzt ich will dich jetzt keine Fachfrage fragen, sondern das ist schlicht und ergreifend, vor dir ist der Swiss, vor dir ist der Eurowings, vor dir ist der Türkisch, keine Ahnung. Und dann sagt der irgendwann so on Frequency, ja, Frankfurt Tower, we had a wind chill, we're going around.
Ja.
Was machst du mit der Information, dass der Flieger 10 Meilen vor dir gerade ein Go-Around hatte, wegen einer wind chill, wenn der eine positive wind chill hatte oder eine reactive wind chill quasi? Was machst du mit der Information, als der Flieger, der hinten dran potenziell auf diese wind chill gerade zufliegt? Machst du damit was? Würdest du sagen, du fliegst noch, bis du entweder eine predictive oder eine reactive Windshear kriegst? Oder ist die PIREP, also der Pilot Report einer Windshear des Fliegers, der gerade einen Go-Around vor dir hatte, der quasi kurz vorm Platz war, ist das für dich auch schon eine Art? Wie geht man damit um?
Das kommt auf die Gesamtsituation an. Ich fange mal andersrum an, weil ich das quasi umgekehrt kürzlich hatte. Wir sind nach Frankfurt angeflogen und da stand über dem Flughafen eine relativ große Zelle, zumindest auf dem Wetterradar. Also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wir haben nicht nur dieses Predictive Wind Shear System, wir haben natürlich auch unser Wetterradar, was auf einem ähnlichen Prinzip beruht, das eben Feuchtigkeit in der Luft erkennt und uns dann farblich kodiert anzeigt, wie viel Feuchtigkeit da ist. Und man kann ganz grob sagen, je mehr Feuchtigkeit und je dichter die Feuchtigkeit ist, umso höher ist das Gewitterrisiko. Und deswegen haben wir da verschiedene Farben, grün, gelb, rot und magenta, die wir eben vermeiden wollen, beziehungsweise grün ist okay, gelb ist dann Ermessenssache, rot und magenta, das sollte man tunlichst vermeiden, da reinzufliegen. Und da war es jetzt so, dass wir eine relativ klar abgegrenzte Zelle hatten über dem Flughafen, die war außen grün und in der Mitte dann gelb.
Und wo bist du gerade? Bist du quer ab vom Platz? Fliegst du auf den Platz zu? Bist du schon
Established ILS? Wir waren dann Established ILS auf dem Anflug, genau. Also wir haben das natürlich schon von weitem angeguckt. Wir kamen irgendwo, glaube ich, von Nordosten. Und du kriegst dann auch den Wetterbericht, du siehst dann auf dem Wetterradar auch schon, ich sage jetzt mal mit einer Vorausschau von 10 bis 15 Minuten, wie das Wetter vor dir ist und weißt, wie der Wind sich bewegt. Es gibt auch so eine Faustregel, die Gewitter ziehen meistens so wie der Wind in Level 100, also in 3000 Meter Höhe. Das ist so grob die Zugrichtung von Gewittern. Und diese Informationen haben wir ja alle und können dann auch ungefähr abschätzen, wie sich die Gewitterzellen oder überhaupt diese Wetterphänomene bewegen. Es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass wenn da eine klare Zelle aufgemalt ist, dass auch da ein Gewitter ist. Es kann einfach nur ein starker Niederschlag sein. Und deswegen war für uns eben die Frage, was ist es? Können wir überhaupt anfliegen oder drehen wir gleich irgendwohin ab? Hat sich aber erstmal auch durch rausgucken. Man kann ja oft auch einfach rausgucken aus dem Fenster, gerade bei Tag. Und wenn es isolierte Gewitter oder isolierte Zellen sind und sich nach dem Augenschein erstmal ein Bild davon machen und es sah jetzt erstmal nur wie starker Regen aus, sodass wir erstmal weitergeflogen sind. Und dann hat uns irgendwann die Anflugkontrolle an den Tower übergeben. Das passiert ja so ungefähr 5 Minuten vor der Landung bei etwa 20 Kilometer Entfernung vom Flughafen in einer Höhe von etwa 1000 Meter. Dann haben wir als erstes den Tower gefragt, wie denn die Bedingungen am Platz sind und ob es PIREPs, also Pilot Reports von vorausfliegenden Flugzeugen gibt, weil wir das eben in unsere Entscheidung mit einbeziehen wollten, um für uns festzustellen, ob es sinnvoll ist, weiterzufliegen oder den Anflug abzubrechen. Und dann meldete sich tatsächlich von sich aus das Flugzeug, was vor uns gelandet war.
Der war noch zufälligerweise auf der Towerfrequenz, war noch nicht
abgerollt. Der war gerade gelandet, das hat wirklich perfekt gepasst und meinte, sie seien eben gerade gelandet und das hätte alles gut geklappt. Sie hatten keine besonderen Wetterphänomene und dann war uns auch klar, dass wir erstmal weiterfliegen. Natürlich haben wir uns mental darauf vorbereitet, falls doch was kommt. Aber am Ende war es dann wirklich nur starker Regen, aber keine Turbulenz, kein Gewitter oder dergleichen oder auch keine Windshear.
Okay, jetzt hast du das erzählt und hast ausgeholt. Und wie würdest du mit einem Windshear-Report von einem Flieger, der gerade vor dir durchgegangen ist, ist es dann halt ein...
Das kommt wirklich drauf an, seit wie die Gesamtwetterlage ist und ob es mehrere Windshear-Reports gab. Oft ist es auch so, dass auf einer ATIS, also der Flughafenwettermeldung, sind ja auch schon diese Windshear-Reports drauf. Man macht sich ein Bild von der Gesamtwetterlage. Wenn es jetzt nicht ganz dramatisch ist, kann man natürlich erstmal weiterfliegen und sich das selber angucken. Wir briefen ja auch dann immer diese Verfahren dann nochmal genau für uns
vorher selbst. Bei den Threats und
genau. bei diesem, wir machen ja immer schwätzbasierte Briefings für den Anflug. Also wir erzählen uns nicht mehr das, was sowieso schon jeder weiß und was überall drin steht, sondern wir überlegen uns, was ist jetzt für diesen Anflug gerade ein Threat, also eine Bedrohung, ein Risiko, und überlegen dann, wie wir das mitigieren, also wie wir damit umgehen. Und eine Mitigation kann sein, wir brechen den Anflug schon vorher ab, weil es ist uns zu heiß. Eine andere Mitigation kann auch sein, nee, wir fliegen erstmal weiter, aber wir wissen eben genau, was zu tun ist, wenn es dazu kommt.
Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ATC meint, hier die four succeeding aircraft all went around D2 wind shear, dann würdest du das, also das heißt ja nicht unbedingt, dass du durchstarten musst, aber man kann ja zum Beispiel auch das mitigieren, indem man deutlich weiter weg von dem Minima fliegt, also dass du vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dass du eher 5 Knoten zu schnell bist als zu langsam, einfach damit du mehr Puffer hast und sowas, das ist ja auch schon eine Mitigation einer Threat. Und das heißt, weil so eine Windshear kann ja auch irgendwann, also diese Windströmung können sich ja auch so verändern, dass irgendwann halt keine Windshear mehr ist. Man weiß es ja nicht, wer dann der Glückliche ist. Aber je mehr Go-Arounds es gegeben hätte, desto mehr ist das natürlich für dich auch möglich und relevant. Ja.
Genau. Wenn es mehrere Flugzeuge sind und das klar ist, es ist Gewitter in der Nähe, dann ist das schon ein gutes Indiz, sich das gut zu überlegen, ob man das wirklich will oder nicht. Wenn es jetzt ein isoliertes Ereignis ist und auch sonst nicht viel dafür spricht, dann kann man sich auch überlegen, erstmal weiter zu fliegen. Du hast gerade eine gute Idee noch ins Spiel gebracht, die Geschwindigkeit ein bisschen hochzusetzen. Das erlaubt auch Airbus für das Anflugverfahren. Mhm. Wenn die Bahn lang genug ist, dann verlängert sich zwar die Landedistanz, aber man hat mehr Puffer, gerade bei Negative Wind Shears, also wenn der Geschwindigkeit runtergehen sollte, also man von hinten eine Bö bekäme und dann Geschwindigkeit quasi zurückginge. Oder generell einfach um Fluktuationen aufzufangen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, genau. Aber es ist, wie gesagt, auch da wieder, it depends, es ist nicht so einfach zu beantworten. Hängt von der Gesamtsituation ab und ist am Ende dann eine Einzelfallentscheidung.
Okay, spannend, schön. Es gibt da so einen YouTuber, so einen Arzt, der würfelt einfach eine Zahl von 1 bis 860 und basierend auf der Zahl öffnet er quasi diese durchgenummerierten Krankheiten, die es gibt oder medizinischen Symptome und macht quasi one lecture a day until you are a fully trained professional doctor oder physician. Das machen wir jetzt in der Luftfahrt auch. Heute war das Kapitel Winch hier. Da haben wir ein bisschen was drüber gelernt. Mündliche Prüfung beendet. Vielen Dank, Tim.
Ich hoffe, ich habe bestanden.
Ja, ich glaube, ich war zufrieden. Ich bin aber auch jetzt nicht das Fachpersonal, was das wirklich beurteilt. Ja. Nee, aber es ist interessant,
Und wir müssen immer dazu sagen, ich kenne die Fragen vorher auch nicht.
Ach so, ja, genau. Ich habe das jetzt, diese Canned-Büchse habe ich jetzt ganz spontan aufgemacht und habe sie
Tim. Die Büchse der Pandora.
Die habe ich Tim über den Kopf geworfen. Ich habe mir jetzt sogar so hier auf dem Zettel Sachen aufgeschrieben, die ich heute fragen will. Gerade eben, wir haben vorher kurz ein bisschen gequatscht. Was machen wir heute eigentlich? Und Windshear steht hier nicht drauf. Also wir haben noch Themen.
Und schon wieder fast die erste halbe Stunde.
Ja, genau so. Ja, Tim, aber jetzt kommen wir mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt dazu gekommen sind. Ich glaube, turbulenteres Fliegen im Mai und so.
Ich habe einfach nur das Wetter erwähnt. Und das ist meistens schon ein guter Aufhänger für ein Thema.
Sorry. Du schreibst mir immer, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, wo du so unterwegs bist. Und dann ist dann da irgendwie, keine Ahnung, manchmal ist das Sarajevo und dann ist da auch mal Hamburg, dann ist da mal Porto. Alle Flughäfen, die man so hier in Europa hat und der nordafrikanischen Küste. Und letztens habe ich mich gefreut, wärst du mal wieder durch meine EBG geflogen, durch meinen Zuständigkeitsbereich nach Danzig. Da kommen ja ein paar Flieger am Tag durch, sowohl von Frankfurt als auch von München. Und natürlich von allen anderen Flughäfen kommen Flieger nach Danzig. Also ist ja ein beliebter Flughafen da direkt an der Ostsee. Und ich dachte, cool, fliegst du mal wieder bei mir durch. Ich hätte zwar keinen Dienst gehabt, aber dann hast du mir einen kleinen Change geschrieben und bist nach Billund geflogen. Und du hast mir gesagt, du willst mir noch erzählen, warum. Erzähl mal.
Erstmal ist es dieses Mal ein wirklich merkwürdiger Monat. Ich hatte nämlich ursprünglich in meinem Dienstplan 3 Ziele, an denen ich noch nie war und schon gar nicht ausgestiegen bin. Das eine wäre Chisinau gewesen in Moldawien. Das wurde leider gegen Sarajevo getauscht, sodass ich dann nach Sarajevo geflogen bin, was auch schön war. Nur leider ist mir dann der Chisinau entgangen. Ich hoffe, die Gelegenheit bietet sich bei den anderen mal wieder. Dann freue ich mich auch darüber zu berichten, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein besonderer Flugplatz. Aber das Thema machen wir gleich wieder zu. Dann
nicht, dass ich gleich wieder anfangen und Fragen habe. Ja?
Genau. Wir stellen das zurück.
Ich will einmal kurz den Location Indicator, weil da, also die Adkos, die hier zuhören sollten, ich kenne den Location Indicator nämlich auch, den musste ich nachgucken, Lima Uniform Kilo Kilo.
Ja, genau. Witzigerweise, früher war der 3-Letter-Code Kilo India Victor, KIF, aber das wurde immer mit Kiew verwechselt und jetzt haben sie es in RMO merke ich mir mal als Republic of Moldavia, weil das ist Moldawien oder Moldau, ist in RMO geändert. Und da fliegen wir tatsächlich auch hin. Ist bestimmt spannend, aber das ist wieder ein ganz neues Thema, weil es ist kurz vor der ukrainischen Grenze und jeder weiß, was da gerade los ist und was das eben für die Fliegerei bedeutet. Es sind auch ein paar interessante Nebeneffekte dabei.
Aber wir wollten dieses Thema jetzt nicht größer aufmachen.
Nee, jetzt habe ich doch wieder angefangen.
Das mache ich, also, mach ich dann nächstes Mal.
Schreiben wir es auf unsere Merkliste, genau. Also das ist mir leider entgangen dieses Mal und jetzt ist mir Gdansk entgangen, weil, und das erzähle ich gleich, was dazwischen kam. Und jetzt hoffe ich wenigstens, dass ich nächste Woche noch nach Ljubljana fliegen darf und mir da mal die Stadt angucken.
Du warst noch nicht in Ljubljana?
Ich war noch nicht in Ljubljana.
Ah, nein. Okay. Gut.
So. Genau. Warst du schon mal da?
Ich bin durch Slowenien durchgefahren. Und
stimmt, daher kennen
genau,
das viele.
Genau. Also, ja, ja. Aber ich war,
es soll sehr schön sein.
Ich war noch nicht am Flughafen. Also ich bin da mit dem Zug durch.
Ja. Ich bin gespannt. Ja. Jedenfalls, genau, war es so mit unserem Gdansk am Wochenende, dass wir davor noch andere Flüge hatten, unter anderem einen Flug nach Stuttgart und haben dort bei der Landung einen Vogel erwischt.
Ups.
Es war zum Glück schon am Boden, also beim Ausrollen, und es war auch kein großer Vogel. Nur leider ist der voll gegen unsere Nase, also das sogenannte Radom, vorne die Flugzeugspitze, geprallt, was auch gut zu sehen und zu hören war. Und wir dann am Boden uns das etwas genauer angeschaut haben, als wir ausgestiegen sind und gesehen haben, dass da Spuren dieses armen kleines Vögelchens waren. Und wir dann aufgrund interner Vorgaben, und das macht ja auch durchaus Sinn, eine Inspektion durch die Technik brauchen. Da rufen wir dann die Techniker vor Ort an. Das war in Stuttgart zum Glück ganz gut, weil wir da auch eigene Techniker haben. Die kamen relativ schnell, haben dann tatsächlich das Radom aufgemacht, also die Nase hochgeklappt von dem Flugzeug, weil die besteht nämlich im Gegensatz zum restlichen Flugzeug, zumindest bei den alten Flugzeugen, aus Kunststoff und nicht aus Metall, weil unten drunter ist nämlich das Wetterradar. Auch da können wir mal ein Bild in die Shownotes packen. Das Wetterradar ist wie so ein großer Teller, der geschwenkt werden kann, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge darüber berichtet. Und damit er nach draußen gucken kann, ist es eben wichtig, dass da keine Metallwand davor ist, sondern dass da nichts dazwischen ist, was die elektromagnetische Strahlung aufhält. Und deswegen ist das aus Kunststoff. Und wenn da was dagegen stößt, muss die Technik gucken, auch von innen, dass da keine größeren Beschädigungen sind. Und das war bei uns zum Glück der Fall, dass nichts kaputt war. Dann haben die das natürlich dazu gemacht, haben die Reste von dem Vogel, die auf der Nase und auch an der Scheibe und über der Scheibe noch ein bisschen fahren waren, entfernt. Und das Ganze dann noch natürlich im technischen Logbuch entsprechend dokumentiert. Nur weil wir ursprünglich eine sehr kurze Bodenzeit hatten, die in der Regel auch reicht, hat die natürlich dann länger gedauert, weil bis in die Technik da ist, dass alles gemacht ist, entsprechend dokumentiert ist, hatten wir dann fast über eine Stunde gebraucht. Und da wir halt auch in Frankfurt für den Weiterflug nach Gdansk nur eine relativ kurze Bodenzeit hatten, wäre dieser Flug dann nicht mehr mit uns pünktlich möglich gewesen. Und dann hat unsere Einsatzzentrale entschieden, dass wir mit einer anderen Crew tauschen. Dann sind die für uns nach Gdansk geflogen und wir für die nach Billund. Und beide dieser Flüge konnten pünktlich stattfinden. Und am nächsten Morgen, nachdem wir beide wieder in Frankfurt waren, haben wir dann unseren ursprünglichen Umlauf zurückgetauscht.
Ah, interessant, okay, cool. Ja, ich finde es faszinierend. Ihr habt 35 Minuten Groundzeit in Stuttgart. Das sind ja herausragend gute Zeiten. Aber dann ist es ja auch klar, das dauert natürlich ein bisschen länger. Aber das heißt, der Flieger war soweit in Ordnung, man konnte dann einfach weiterfliegen?
Genau, das war in Ordnung. Die haben dann so ein Arbeitsblatt, was sie alles prüfen müssen. Wir haben auch die Landeklappen einmal komplett ausgefahren, sich angeguckt, dass da nichts ist, wobei wir relativ sicher waren, dass es nur vorne am Flugzeug war und auch nur ein Vogel war. Aber natürlich, wenn da wo ein Vogel ist, dann machen auch andere Vögel. Und deswegen hat die Technik da ihre Arbeitsanweisung, die kritischen Stellen am Flugzeug sich anzuschauen. Dazu gehört eben die Flugzeugnase, der Fahrwerksbereich und die Landeklappen und die Vorflügel, und alles war unauffällig, sodass am Ende nur das Entfernen der Reste angesagt war und wie gesagt das Ganze in dem entsprechenden digitalen mittlerweile System zu dokumentieren, und dann konnten wir zurückfliegen und waren stattdessen in Billund, was auch schön war, weil ich da auch noch nie gewesen war Und das ist ja wirklich sehr interessant, dieser Flughafen und diese ganze Region.
Du bist da ja tagsüber gelandet. Hast du noch Karten bekommen fürs Legoland? Kommt man da einfach so rein oder war das diesmal nicht möglich?
Nein, ich habe es mir aber auf die mentale Merkliste geschrieben, da mal mit der Family
hinzureisen.
Ja, weil das Legoland ist ja wirklich direkt am Flughafen, ja. Da kannst du
ja
hinlaufen.
Es ist ja im Prinzip basiert ja, den Flughafen gibt es wegen des Legolands. Die ganze Stadt existiert hier mehr oder weniger, weil ja Lego halt sich mal ansässig wurde. Das ist ja wirklich, Lego ist
genau. Krass, ja. Genau, wobei an dem Flughafen sehr viel los ist und das liegt, glaube ich, nicht nur an Legoland, sondern ich habe gehört, dass der Flughafen halt ganz Süd-Dänemark und auch noch ein Stück weit schon. Norddeutschland mit bedient.
Gerade so in Richtung Fernost und Fernost weniger, aber Nahost, Mittlerer Osten kriegen wir tatsächlich sehr, 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 sehr viele Flieger aus und nach Bill und Rhein, die fliegen bei uns durch. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig, ja, ist interessant, ja.
EKBI.
Ganz korrekt. Echo
Kilo Bravo India. Und wir haben auch nicht in Billund direkt übernachtet, sondern in Vejle.
Und bist du über Gelber oder Loxan geflogen?
Wir sind mit Radar Vectors direkt angeflogen. Ja, okay. Aber wir kamen das war total cool, also auch da nochmal vielen Dank an die Kollegen. Relativ bald, nachdem wir in Frankfurt Airborne waren, ich weiß gar nicht, aber es muss dann wahrscheinlich Ryan Radar gewesen sein, genau, haben wir dann direkt aufs Final nach Billund bekommen.
Hast du ein Bravo India irgendwas bekommen, oder was?
Nee, auf den Waypoint, der einen richtigen Namen. Mir ist jetzt gerade entfallen.
Das ist dann Gelber oder Loxa meistens. Also ganz.
Ich glaube, das war Loxa. Ja, das war Loxa,
genau.
Gelber ist im Westen und Loxa ist im Osten. Genau. Und der Wind kam aus Westen, wir sind Richtung West angeflogen und wir haben relativ zeitnah von deinen Kollegen einen Direct Loxa bekommen.
Ich weiß gar nicht, ob du dann, also du fliegst ein ganz kleines Stückchen als Frankfurt Billundflieger durch Rheinräder, du fliegst lang rein und dann Maastricht, also da fliegst du nicht unten drunter lang, meine ich, aber es kommt ein bisschen drauf an, durch welchen Sektor du durchfliegst und sie haben die Lufträume da jetzt neu gemacht im Projekt Alpha. Hieß das? Ich glaube, die Übergabehöhe ist 2,90 an Maastricht, aber ich bin mir sicher, kann sein, dass wir das sogar waren, aber das ist ja, letztlich geben wir diese General Directs auch gern weiter. Und dann ist es.
Und das hat uns richtig Zeit gespart, weil nämlich der geplante Flugweg aufgrund behördlicher Vorgaben nicht der direkte war und wir da über Alsi geflogen wären und da einige Knicke hätten mitgenommen.
Über Alfa di Masera
Genau, ja. Und so sind wir dann direkt nach Loxa geflogen und das war dann sehr, sehr schön, genau. Mhm. Ja, und wie gesagt, wir haben in Vejle übernachtet, das ist so 30 Autominuten östlich von Billund, ein kleines, schönes Städtchen mit einem kleinen, schnuckeligen Hotel am Hafen und das war auch noch ganz nett, war noch eine Kleinigkeit essen. Und auch da wieder, man ist immer wieder faszinierend, die Welt von oben relativ kurz nach dem Abheben dann in Billund. Das war ja früh morgens, aber jetzt im Sommer ist natürlich da auch schon relativ hell. Kann man recht bald die dänische Landschaft von der West- bis zur Ostküste überblicken. Ist ja nicht so breit, aber da siehst du dann quasi, Billund ist ja relativ zentral. Auf der linken Seite die Ostküste und auf der rechten Seite die Westküste von Dänemark.
Von Mainland Dänemark, ne? Es gibt ja noch die Kopenhagen-Insel, da kannst du ja nicht rübergucken.
Danke für die
Den Öresund siehst du von dort, glaube ich, nicht. Das ist noch zu
so weit. So ist es, genau.
Aber cool.
Deswegen, everything happens for a reason und so habe ich jetzt auch in Billund etwas erlebt.
Nur der arme Vogel, der
hat es leider nicht überlebt. Ich habe auch noch ein bisschen Lego mitgebracht, da haben sich die Kinder gefreut.
Und dann gab es eine Runway-Inspection danach oder was? Da muss dann halt geguckt werden, ob der Vogel da noch liegt. Aber das kriegst
du nicht mehr mit, ne? Genau, aber wir geben auch ETC Bescheid, dann schauen die noch, ob irgendwelche Remains da sind.
Stuttgart hat eine Bahn, da gab es kein Swing-Over-Procedure, oder? Das heißt, die armen Leute hinter dir, die mussten ein Go-Round fliegen.
Ja, da war jetzt nicht so viel los an dem Tag, das ging ganz gut. Aber tatsächlich waren wir mal in der umgekehrten Situation. Wenn ich das auch noch kurz erzählen darf, das ist auch schon ein bisschen länger her, da konnten wir uns zum Glück darauf vorbereiten.
Das hattest du mal erzählt, glaube ich, das war auch in Frankfurt, das haben wir in der vorletzten Folge, deswegen komme ich drauf.
Okay, da ist es doch genau.
Der Flieger, er hatte einen Birdstrike, hat es reported und dann musstest du deswegen ein Go-Around fliegen sogar oder hast du einen Swing-Over gemacht, wie war es?
Ich glaube, das war nochmal eine andere Geschichte, weil das war in dem Fall kein Birdstrike, sondern ein Wildlife-Strike.
Genau, also ein Fuchs.
Ein Fuchs, genau.
Ja, irgendwie sowas. Ja, ja,
also ein Bodentier. Ja, ja. Und genau.
Aber ich glaube, du hast es erzählt, ja. Also,
das kann gut sein, genau. Naja, genau. Wir wollen ja eigentlich noch ein paar andere Sachen besprechen.
Ja, deswegen, theoretisch.
Genau, aber so lief das dann. Und deswegen war ich dann statt in Gdansk in Billund.
Gut, schön.
Und weiß jetzt, was die Technik macht, wenn man einen Vogelschlag hat.
Jetzt wolltest du noch eine zweite Sache erzählen, was war das?
Ich wollte noch zwei Sachen nachtragen vom letzten Mal.
Ah, okay, nachtragen.
Nachtragen, genau. Und das eine passt eigentlich ganz gut und das ist eigentlich Zufall zum Thema Technik, weil wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen und ich habe so ein bisschen drüber philosophiert, wie selbstverständlich in der Fliegerei doch alles wunderbar zusammenläuft und wir es erst merken, wenn es mal nicht richtig rund läuft und wer da alles beteiligt ist und mir ist im Nachhinein beim Anhören unserer Folge aufgefallen, dass ich mindestens eine wichtige Berufsgruppe vergessen habe und die möchte ich an dieser Stelle nochmal besonders hervorheben und grüßen, das sind nämlich die Techniker. Also ich habe ja von Catering und Cleaning und Flugsicherung und Station und Loader und so weiter gesprochen, aber ohne die Techniker würde kein Flugzeug in die Luft gehen und wir haben sowohl Techniker und auch Technikerinnen in der Firma, die für die Lufttüchtigkeit der Flotte und der Flugzeuge verantwortlich sind, also auch rein formal die Flugzeuge technisch betreuen und auch unsere ersten Ansprechpartner, wenn wir Fragen haben oder Probleme auftreten. Und dann gibt es die Techniker, die auch tatsächlich an das Flugzeug kommen und Dinge reparieren, Ersatzteile bringen und sich natürlich bestens mit den Flugzeugen auskennen und auch dafür sorgen, dass wir immer sichere Flugzeuge haben. Deswegen Grüße an die Kollegen, mit denen wir oft und gerne zu tun haben. Und ich habe auch kürzlich aus Gründen ein paar Kollegen näher kennengelernt und das waren sehr nette Begegnungen. Und ja, danke, dass auch ihr euren Beitrag leistet, dass das alles so gut funktioniert.
Ja, die LHT ist ja schon, also das muss man sich einfach immer, ich google dann immer sowas, wie groß ist die Branche denn und so, dass die allein schon alleine selber 25.000 Mitarbeiter hat und das ist einfach der Wahnsinn, das ist echt total cool, ja. Und sowieso auch ist inhaltlich, wenn man sich das anschaut, was Techniker dann alles drauf haben müssen, die sind ja dann ganz oft da, haben die ganz viele Bereiche, innerhalb derer sie ganz streng nach Vorgabe arbeiten müssen, aber es gibt dann auch noch andere Bereiche, wo viel mehr Kreativität gefragt ist, wie man ein Problem, was vor einem liegt, löst und das finde ich immer total faszinierend, wie gut die das können. Das ist Hut ab, ja, also da kommt der Neid in mir drauf, wie gut Ingenieure, und das sind ja nicht nur Ingenieure, sondern tatsächlich auch manchmal ausgebildete Techniker, aber die fließen ja da in das Berufsbild mit ein, wie gut die da drin sind, Probleme zu lösen. Das finde ich echt cool.
Also auch da kann ich nur ermutigen, wer sich für die Fliegerei interessiert und gerade so auch technisch interessiert und begabt ist und vielleicht nicht unbedingt den Pilotenberuf ergreifen will oder kann, schaut euch gerne mal in der Technik um, auch gerade die weiblichen Menschen, für die ist das interessant, weil wir da auch viele interessante Betätigungsfelder haben und auch immer mehr Kolleginnen sich dafür interessieren. Und wie du schon gesagt hast, es gibt zum einen unterschiedliche Bereiche, also es gibt Kabinentechniker, es gibt Elektrotechniker und so weiter. Ich kenne die auch gar nicht im Detail. Und die Techniker, die machen eben, die reparieren auf Zuruf, wenn wir irgendwas brauchen, um überhaupt fliegen zu können, weil manche Systeme müssen eben funktionieren vom Abflug. Manche werden zurückgestellt und werden dann später repariert. Und sie führen natürlich auch die regelmäßigen Checks an den Flugzeugen durch. Und das ist gar nicht so wenig, was da gemacht wird und auch sehr häufig vor allem finden die statt. Und als letztes noch, es dauert auch sehr lange, bis ein Techniker wirklich voll qualifiziert ist, dass er ganz alleine Verantwortung übernehmen kann, auch ein Flugzeug dann freizugeben. Und das ist schon echt auch eine hohe Verantwortung. Deswegen toller, spannender Beruf und kann ich wirklich nur empfehlen, sich damit auch mal ein bisschen zu beschäftigen, wer sich dafür interessiert.
Du wirst es jetzt wahrscheinlich wissen, ja, aber Lufthansa betreibt ja eine fast ausschließliche Airbus-Sorte. Also fast ist natürlich, es gibt die Bombardiers und es gibt auf der Langstrecke die großen Boeing-Flieger. Ja, die kann man ja nicht außen vor lassen, aber gerade in der Kurzstrecke sitzt man ja immer in einem wunderbaren Airbus. Und warum? Es gibt aber auch Boeing in der Lufthansa-Flotte, Boeing 737, konkret eine 400. Du weißt bestimmt warum, oder?
Bei Lufthansa eine Boeing 737-400.
Ich weiß nicht, ob es eine ist oder zwei, wie viele es genau sind. Weißt du es tatsächlich?
Also es gibt eine 737-300, nee, eine 737-500 ist das. Die steht als Lufthansa Technical Training in Frankfurt auf dem Hof.
Es ist eine 500, Entschuldigung, ja. Ich dachte, es wäre eine 300 gewesen.
Es ist eine 500, okay. Und mit der bin ich auch schon geflogen.
Mit der bist du sogar selber geflogen?
Mit der bin ich vor vielen, vielen Jahren
Mit der Juliet India.
Genau, und die stehen mittlerweile in Frankfurt als Trainingsflugzeug.
Für genau, die meinte ich. Genau, die meinte ich. Diese ausgemusterte 737, da war ich so, letztens habe ich das Foto von der gesehen und dachte, was ist das denn? Ja. Und das steht da auch auf dem Rumpf des Fliegers drauf, Lufthansa Technical Training. Aber sorry, ich dachte, das wäre eine 400, aber 500, was ist der Unterschied?
Die 400er war größer.
Die 300er, 400er, 500er, ist es ähnlich wie bei der Next Generation 700, 800, ja, 900? Genau. Einfach die Größe, genau. Mehr ist es nicht.
Genau, also die 400 war die größte, die 300 war ein bisschen kleiner und die 500 war die kleinste. Und sorry, Lufthansa hatte nur 300er und 500er.
Das ist aber eine komische Reihenfolge, weil bei der...
Ja, ist halt so. Aber also 300 war quasi die erste Next Generation sozusagen von 737. Also es gab ja die 737-100, die in den 60er Jahren entwickelt wurde, auch zusammen mit Lufthansa und durch Lufthansa. Dann kam die 737-200 und die waren eben ganz charakteristisch mit diesen noch sehr dünnen Triebwerken und sehr laut. Und dann kam irgendwann die 737-300 mit deutlich leiseren und größeren Triebwerken und auch da ganz charakteristisch unten abgeflacht, die aussehen wie so Eier, was eben den Grund hat, damit die Abstände zum Boden groß
sind. Das war schon ab der 300 so? Ich dachte, das wäre sogar erst ab den neueren so. Ja, okay.
Und die waren natürlich auch deutlich leiser, höheres Nebenstromverhältnis, also viel mehr Luft, die einfach durch den kalten Strom außen am Triebwerk vorbeigeht und weniger innen durch die Brennkammer.
High Bypass Ratio,
genau. Mhm. Und dann, das war eben eine bestimmte Größe, Lufthansa flog die damals, wenn ich mich richtig erinnere, mit 133 Sitzplätzen. Dann gab es die 500er Baureihe mit nur 103 Sitzplätzen und die 400er Baureihe, die war etwas größer, wahrscheinlich war einfach dann nochmal Bedarf für ein etwas größeres 737 Modell. Ich weiß aber nicht, wie viele Sitzplätze die hat, aber du findest das bestimmt durch Googlen heraus.
Also hier steht bis zu 188, was ja letztlich auch die Bestuhlung ist, die moderne, wie viel ist es? 36 Sitzreihen oder so? Nein, egal. Oder 34
ich weiß, Sitzreihen? Ich weiß.
Aber sorry, was bist du geflogen insgesamt bei der? Also welche Bobbys bist du geflogen?
Oder 300 und 500, genau.
300 und 500.
Wobei, stimmt, 400er gab es auch, aber die gab es deutlich früher, als ich angefangen habe, genau.
Okay.
Wir können nochmal nachgucken, wann genau es die 400er gab, aber die wurden dann irgendwann ausrangiert und dann waren es noch die 300 oder 500er und das war eben quasi die zweite Generation von 737. Und dann kam die Next Generation mit 600, 700, 800, 900 Max und so weiter. Aber das entzieht sich meiner Erkenntnis, weil das eben bei der Fluggesellschaft, wo ich beschäftigt war und bin, nicht geflogen wurde und wird. Und deswegen, ja, und diese 737-500, die eben in Frankfurt steht, die hat heute die Registrierung LHTTT. Das ist ganz lustig, haben sie draußen drauf geschrieben. Also Lufthansa Technical Training. Lufthansa, genau,
aber,
LHT.
Aber Registration DLH oder was dann?
Nee, einfach, die, für Deutschland? Nee, einfach nur, die fliegt ja auch nicht mehr. Also steht drauf LH-TTT. Also
die hat keine deutsche Registration mehr, weil die nicht mehr in diesem Verzeichnis aufgeführt wird, weil das im Prinzip ein Privatgegenstand ist, der da rumfliegt.
Das ist einfach ein Übungsgerät, genau. Ich habe mal gehört, dass die theoretisch in einem so guten Zustand ist, dass sie noch fliegen könnte. Aber sie ist dafür halt nicht zugelassen. Und genau.
Ja, jedenfalls, so habe ich letztens durch Zufall gelernt, dass die LH ein 737 noch hat, weil ich war der Ansicht, dass im Schmalrumpfgeschäft es bei der LH, nicht bei der LH Group, bei der LH Group gibt es natürlich noch 737s. Ich glaube, Brussels hat welche. Ach, ich habe keine Ahnung, da müsste man mal reingucken.
Und es wurden neue bestellt.
Und es wurden neue 737, stimmt, wie heißen sie? NG?
Genau.
Max heißen die. Ja, stimmt, genau. Aber jedenfalls ist ja auch egal, es gibt noch eine alte 737 in der Flotte, die steht in Frankfurt rum. Fand ich ganz süß, fand ich ganz interessant. Und
genau.
Du hattest noch einen, jetzt sind wir mal wieder vom Stöckchen aufs Hölzchen gekommen, das haben wir schon mal gehabt, macht aber nichts. Du hattest noch einen Nachtrag.
Einen zweiten Nachtrag, genau, auch das ist mir mal beim Nachhören aufgefallen. Der letzten Folge, wenn du dich erinnerst, wir haben ja über UTC und GMT und Zulu gesprochen. Da ging es ja um Sommerzeit, Winterzeit und so weiter. Und das hat mich nicht losgelassen, weil ich auch nochmal nachschauen wollte, was genau der Unterschied zwischen GMT und UTC ist, weil du sagtest ja auch, das ist doch eigentlich das Gleiche. Das ist im Prinzip auch das Gleiche, aber halt eben doch nicht, weil GMT ist sozusagen die mittlere Sonnenzeit, also das, was quasi ein Beobachter, der in, Achtung, ich habe auch gelernt jetzt, das heißt Greenwich und nicht Greenwich, also in Greenwich am Nullmeridian in London stehend als Uhrzeit am Sonnenstand feststellen kann. Aber da die Erde eben sich nicht perfekt dreht, hat man die UTC-Zeit eingeführt, die Universal Time Coordinated, UTC. Und die kompensiert quasi das Geeiere der Erde, indem sie immer wieder Schaltsekunden einfügt und dadurch die Grundlage für die Standard-Weltzeit darstellt. Also die kombiniert atomgemessene Zeit mit der Erdrotation sozusagen und passt das aneinander an und ist damit die universal gültige Zeitreferenz.
Siehst du mal, schön, dass du das nachgetragen hast. Ich habe doch mal gemeint, also das habe ich mal irgendwie im Studium gelernt, im Bereich der Sprache, dass es im Prinzip nie zwei gleiche Wörter gibt, die genau dasselbe bedeuten und keinerlei Unterscheidung haben. Es muss einen Grund geben, warum in der Sprache, also selbst wenn es nur vorübergehend ist, es gibt irgendeinen Unterschied, der besteht und deswegen werden dann beide Begriffe gepflegt. Und das ist mit der GMT ist es natürlich gut nachvollziehbar, dass es quasi eine lokal gemessene Zeit ist.
Genau. Und Nachtrag zum Nachtrag sozusagen. Du hattest mich auch noch gefragt, warum das Zulu heißt. Und auch da war ich neugierig, wo das herkommt. Und Zulu ist ein Buchstabe aus dem NATO-Buchstabieralphabet, nämlich der letzte. Und früher war es so, dass die Zeitzonen Buchstaben zugewiesen bekommen haben. Und die Zulu-Zeitzone war eben die Zeitzone, wo UTC gilt. Und deswegen wird eben die UTC-Zeit auch als Zulu-Zeit bezeichnet. Also es gab eben eine Zeitzone Alpha, Beta, Alpha, Bravo, Charlie und so weiter. Und eben entsprechend eine Zulu-Zeitzone und das war eben die Zeitzone am Nullmeridian. Und deswegen ist es Zulu-Time.
Danke, dass du meine Fragen, die ich letztes Mal so in den Raum geschmissen habe, nachrecherchiert hast. Finde ich gut.
Ich fand es auch super interessant. Ich finde sowieso das Thema Zeitmessung und Kalender super spannend. Und ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon auch gesagt. Und ich finde es faszinierend, dass Computersysteme das schaffen, diese sehr unregelmäßigen Zeitmessungen und Kalenderdefinitionen fehlerfrei wiederzugeben.
Es liegt doch ja, wobei, da driften wir jetzt ab. Lag das, also Computer haben doch eine Zeit lang einfach die Zeit gemessen, die seit dem 01.01.1970 abgelaufen ist. Und wenn es dann größere Störungen gab, aus irgendeinem Grund, gerade auf einem Local Computer, der keinen Internetzugang hat, dann wurden ganz viele Sachen zurückgesetzt auf den 01.01.1970. Wenn er die Zeit nicht mehr nachvollziehen konnte, dann hat er die Zeit einfach auf Null gesetzt. Aber das ist mittlerweile abgelöst, weil es da auch das Problem gab, dass im 32-Bit-System die Zeit quasi nur halt eine gewisse Zeit lang ab dem Zeitpunkt zählen kann. Und das ist jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren schon abgelaufen. Und jetzt ist man ja beim 100, ich weiß gar nicht, ach, ich erzähle da Zeug, von dem ich nicht genug weiß. Das könnte alles falsch sein. Ich glaube aber, man hat das Bit-System geändert und jetzt kann man viel länger in die Zukunft rechnen. Aber ich habe keine Ahnung. Egal. Jetzt stehe ich ein bisschen
und, vor und dem spätestens, Problem. Wenn die Menschen älter als 100 werden, was ja auch immer häufiger vorkommt, wird es auch interessant mit Geburtsdaten und Ähnlichem und Plausibilitätsprüfung.
Ja, genau, mit der Plausibilitätsprüfung. Es gibt ja immer mal wieder so komische Softwares, die, sagen wir mal, ein bisschen dilettantisch einprogrammiert sind, wo dann also zur Registrierung auf irgendwelchen Websites, die dann so sagen, ja Gott, hier registrieren sich ja keine Leute, die über 90 Jahre alt sind. Und dann hast du von heute aus gesehen, nur bis 1935 auswählbar. Ja, und was machst du, wenn du 1930 geboren bist? Dann kannst du dich nicht registrieren. Das ist dann doof, ne?
Genau, genau.
Aber gut, das ist was anderes. Ich stehe jetzt so ein bisschen vor dem Problem, dass ich zwei Themen mitgebracht habe. Und so wie ich uns kenne, könnte ich aus jeder der einzelnen Themen eine ganze Folge machen. Und dass ich nicht so richtig genau weiß, was ich mache. Ich glaube, das ist jetzt zu kurz, um das anzusprechen. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr. Wir können es aber auch gerne für heute belassen und einfach zügig einen neuen Termin suchen. Und wenn wir jetzt schon wieder ein Thema haben oder sogar zwei, ist es umso besser. Und wenn ihr uns noch weitere Themen schicken möchtet, freuen wir uns auch darüber.
Ja, okay. Dann schade, weil ich hätte mich über das eine Thema gefreut, weil ich darüber jetzt immer wieder was gelesen habe. Ja.
Meinst du Chemtrails? Nicht Chemtrails.
Nee, das ist gar nicht mal das Thema. Also genau, anders. Fairerweise stimmt. Jetzt erwähnst du die Chemtrails. Die haben wir ja auch noch aufgeschrieben, sowieso als Frage. Das sind jetzt eher so zwei Fragen, die mir selbst in den letzten Wochen und Monaten mal aufkamen. Wir haben aber auch noch die Bitte bekommen, dass wir mal über Chemtrails, beziehungsweise Chemtrails, wieso sag ich denn jetzt Chemtrails?
Wenn das gerade eingefallen ist.
Es geht um Kondensstreifen. Und zwar schon mal als kleiner Disclaimer fürs nächste Mal.
Wir haben da einen geheimen Knopf im Cockpit, aber nicht verraten.
Ja, genau. Und ich habe auch einen geheimen Koordinierungsstab, über welchen Städten ich Chemtrails absprühen lassen soll. Ja, das ist immer.
Das werden unsere Dark Episodes.
Es geht um Kondensstreifen und um die Klimawirkung von Kondensstreifen und dass das eine ganz, ganz, ganz krasse low-hanging fruit ist, theoretisch, um die Klimawirkung der Luftfahrt zu verringern. Dass es da aber natürlich Probleme gibt. Da gab es jetzt Studien, da hat die DFS auch mitgemacht, da hat die LH auch zeitweise mitgewirkt. Federführend war da ganz da oben dabei die TUIJET, die da das Projekt am besten begleitet hat. Dazu kommen wir jetzt heute nicht mehr. Das haben wir, ein bisschen was haben wir da zusammengelesen. Das machen wir nächstes Mal. Und als Zusatz das Thema schon mal für dich, Tim. Es geht auch um XLR-Flugzeuge. Ja, um die. Also ich meine, ich weiß, du fliegst die nicht, aber das ist eine Frage, die ich mitgenommen habe. Das geht jetzt nicht bei
dann,
es geht
dann
nicht
lass uns sie doch noch schnell machen.
Nee, den Vorschlag lasse ich jetzt einfach fallen. Es geht jetzt nicht, dass die Themen sind nicht verwandt. Es ist einmal Kondensstreifen, das machen wir, glaube ich, ein bisschen ausführlicher, weil das ja auch relativ interessant ist.
Ja.
Und dann machen wir das allererste Mal in unserer 47-folgigen Karriere einen Cliffhanger und machen das nächste Mal weiter. Einfach schlicht und ergreifend, weil wir zu lange über Windscherungen gesprochen haben.
Willst du noch voran, was XLR ist, oder überlassen wir es den Profis, die sowieso wissen, und die anderen dürfen sich überraschen lassen?
Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das, also das würde mich mal interessieren, wie viele das jetzt aus dem Stegreif wissen, was XLR ist. Schreibt uns das doch mal, das interessiert mich. So, ja, oder auch nicht, wie ihr möchtet, ja. XLR ist die eine Sonderversion der neuen Airbus A320neo-Familie, die extra Long Range fliegen kann. Also es geht um Flugzeuge, die dann nicht mehr, ich glaube, was ist deine Range, die du fliegen kannst? Wie viele Meilen hast du? 2000 Meilen?
Es kommt drauf an, wie schwer wir beladen sind.
Ja, genau. Klar,
aber unsere durchschnittlich längsten Flüge sind 5 Stunden etwa, ja, 4 bis 5 Stunden.
Und dann bist
Stunden.
Du bei so groben 2000 Meilen. Und die kommen in den Bereich der XLR-Flugzeuge, dass sie, sagen wir mal, 3500, 3600 oder so. Aber die Zahlen habe ich jetzt nicht genau parat. Die nehmen wir fürs nächste Mal, holen wir die raus. Darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Ich will jetzt nicht die neuen XLR-Flugzeuge vorstellen. Aber die haben dann zusätzliche Treibstofftanks. Wahrscheinlich ist das Fahrwerk verstärkt, dass die auch schwerer landen und starten dürfen. Und die können dann weniger Gewicht mitnehmen. Und da können die relativ lang fliegen. Deswegen sieht man mittlerweile sehr oft A320-Flugzeuge, die von New York nach, keine Ahnung, Pakistan fliegen. Das ist so ein 10-Stunden-Flug und dann fliegst du plötzlich in solche Flüge nicht mehr. Ist das ein 10-Stunden-Flug? Nee, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Lieber in die Türkei. New York-Türkei. Sowas könnte man mal sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon konkret gesehen habe. Ganz konkret fliegt ganz viel Iberia von Madrid nach Südamerika tatsächlich mittlerweile. Mit
so Woran erkennst du die auf deinem...
Gar nicht. Das ist nämlich auch ein Ding. Ja, ich sehe nur, dass es Neo ist. Ich weiß nicht, ob der XLR unterwegs ist oder nicht.
Okay.
Spannend. Bei der 777 gibt es ja...
Ist aber auch irrelevant für dich, oder?
Es ist schon auch irrelevant. Ja. Es ist potenziell relevant, so ein bisschen minimal zu wissen, hat der jetzt Sprit für 4 Stunden an Bord oder für 10 Stunden? Ja, aber es ist ja auch... Das sehe ich ja wiederum auch in seiner... wobei, ich sehe es im Flugplan nicht einfach so. Nee. Aber die 777, die kann man ja unterscheiden mit der Heavy-Version. Es gab ja eine Long-Range-Version der 777, aber auch eine mit einem Increased Maximum Takeoff Weight. Die hat unterschiedliche Buchstaben hinten dran bekommen und unterschiedliche Zahlen. Bei der XLR läuft es, soweit ich gerade weiß, bei uns alles als eine, wie ist die? A21N, so heißen die, glaube ich, bei uns. Und das ist die Anzeige, die ich kriege. Mehr kriege ich an Infos nicht. Aber ist auch egal. Nimm das mal fürs nächste Mal mit. Darüber wollte ich wollte im Prinzip darüber ein bisschen quatschen, weil mich das interessiert hat, weil man mehr mittlerweile von diesen Fliegern sieht.
Ja.
Ist das schon ein Cliffhanger? Oder, naja,
ich glaube schon. Mal. Oder jetzt war ich mittendrin im Cliffhanger. Wir haben angefangen, aber es ist nicht zu Ende geführt.
Genau, das ist unser Cliffhanger fürs nächste Mal. Vielen Dank, Tim, für deine Zeit heute. Vielen Dank, dass du dich dieser mündlichen Abitursprüfung zum Thema
Windshear
gestellt hast. Danke. Es hat Spaß gemacht. Ich habe was dazugelernt. War auch sehr interessant. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Mir macht es immer Spaß. Seid auch heute wieder. Danke dir und danke euch zuhörenden Menschen. Und wir freuen uns wie immer über Feedback. Doch die letzten Worte seid, überlasse ich wie immer dir.
Schreibt uns gerne an podcast@radar-contact.de. Zum einen, ob ihr wusstet, was XLR ist, ob es dem Stegreif, und zum anderen gerne, wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen. Wenn euch was Ungewöhnliches aufgefallen ist auf eurem letzten Flug nach sonst wohin. Wir freuen uns da sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, einen schönen Start in den Sommer hoffentlich. Und der Tim hat noch was zu sagen.
Einen Gruß möchte ich gerne noch loswerden. Der geht heute an Ben. Habe ich den letztes Mal schon gegrüßt?
Nee, weißt du, letztes Mal Johanna, glaube ich, oder?
Ja, letztes Mal die, die nicht gegrüßt werden wollte. Ja, genau. Jetzt ist es wieder passiert. Aber den Ben wollte ich ganz lieb grüßen. Und ich glaube, wenn er angesprochen ist, weiß er, dass er es ist.
Dann vielen Dank für den Gruß, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt uns, die E-Mail habe ich schon gesagt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss Seid, tschüss zusammen und vielen Dank.
Tschüss, macht's gut.